Politik ist nichts anderes als Konfliktmanagement. Wenn es keinen Konflikt gibt, braucht es keine Politik.
Also Schuldiskussionen während eines Wahlkampfes sind ja sehr beliebt und gibt es auch ganz viel. Und die sind natürlich bis zu einem gewissen Grad schon einfach auch Wahlkampf.
Also was schon auffällig ist, ist die Affinität von Personen, die in politiknahen Haushalten aufwachsen, dass die halt auch in die Politik dann gehen.
Was mir ein bisschen stört an diesem Thema Politik als Beruf, dass es so rauskommt, es gäbe Berufspolitiker.
Richtig und falsch. Der Podcast über politische Bildung. Von Zentrum Pollis, Demokratie 21 und der Arbeiterkammer Wien.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Richtig und Falsch, dem Podcast über politische Bildung. Mein Name ist Johanna Hirzberger, ich bin Journalistin und ein Thema, mit dem ich mich immer wieder beschäftige, ist Politik. Schon als Teenager habe ich am Mittagstisch mitpolitisiert und jede Wahlkampfkonfrontation im Fernsehen angeschaut. Das Bild, das mir dabei hängen geblieben ist, zwei alte Menschen in Anzügen, die sich gegenseitig unterbrechen und anschreien. Ganz ehrlich, obwohl ich mich mit den Inhalten der Kampagnen beschäftigte, die Personen, die dafür öffentlich warben, haben mich nicht wirklich abgeholt. Heute schauen wir uns genau diese Personen bzw. ihren Beruf genauer an. Politikerinnen und Politiker. Denn gerade rund um Wahlen ist der Besuch von Politikerinnen und Politikern an Schulen ein kontroverses Thema. In dieser Folge von Richtig und Falsch fragen wir uns, was bringen Begegnungen mit Politikerinnen für die politische Bildung? Und wie können Schuldiskussionen oder das Simulieren von politischem Handeln in der politischen Bildung genutzt werden?
Also Schuldiskussionen während eines Wahlkampfes sind ja sehr beliebt und gibt es auch ganz viel. Und die sind natürlich bis zu einem gewissen Grad schon einfach auch Wahlkampf.
Das ist Felix Stadler, Bildungssprecher der Grünen Wien, Gemeinderat und Landtagsabgeordneter und Lehrer an der Mittelschule Kleine Sperlgasse.
Also es wird ja diskutiert, damit man sich eine Meinung bilden kann für eine Stimmabgabe. Und das halte ich für, wie ich vorher schon ausgeführt habe, für gut und auch legitim, solange die Diskussion politisch ausgeglichen ist und alle, sagen wir mal jetzt zumindest im Parlament vertretenen Parteien, da sind. Dann ist auch die Gefahr, dass das in irgendeine Richtung unfair ist, schon mal viel geringer. Und natürlich ganz wichtig ist eine gute Moderation und eine gute Vorbereitung auch der Schülerinnen und Schüler, damit die auch erkennen. Und ich glaube, das hat ja dann auch Auswirkungen nicht nur für diese eine Diskussion an der Schule, sondern auch vielleicht für Diskussionen, die sie im Fernsehen sehen oder im Radio hören, vielleicht auch noch Jahre später, dass sie da erkennen können, das ist jetzt quasi nur irgendein Politsprech, der nicht einmal stimmt oder da werden jetzt Aussagen getätigt, die muss ich hinterfragen oder da werden jetzt Fake News verbreitet, gegen die muss man eigentlich auftreten. Also ich glaube, man kann auch solche Diskussionen, die natürlich bis zu einem gewissen Grad Wahlwerbung sind, auch dazu nutzen, generell ein bisschen mit Schülerinnen und Schülern politische Kompetenzen zu trainieren.
Schuldiskussionen eignen sich für Felix Stadler, um politische Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern zu trainieren. Eine gewissenhafte Durchführung und eine gute Vor- und Nachbereitung verhindern, dass aus dieser Veranstaltung reine Wahlwerbung wird. Für den Lehrkörper bedeutet das viel Aufwand. Und neben einem ausgewogenen Plenum muss auch die Moderation des Gesprächs gewissenhaft arbeiten, betont die Politikwissenschaftlerin Katrin Steiner-Hämmerle.
Politische Werbung ist ohnehin verboten an Schulen und die Lehrkraft ist dafür verantwortlich, ja, das auch zu wahren, dass es dazu nicht kommt, also durchaus auch dann einzugreifen im Sinne des Kontroversitätsgebots oder auch Überwältigungsverbotes, dass hier nicht einseitig jetzt für eine Partei Propaganda gemacht wird. Das zu verhindern, kann man natürlich auch mit Vorbereitung und Nachbereitung Ich halte auch nichts davon, dass man das dann so, dieses Gespräch im luftleeren Raum stattfindet, sondern natürlich sollte man sich davor auseinandersetzen, im besten Fall auch schon Fragen sich überlegen und vorformulieren, und danach noch einmal darüber sprechen, wie der Eindruck war, und das auch nachbearbeiten. Das ist eine hohe Verantwortung, aber das, glaube ich, haben Lehrer und Lehrerinnen in der politischen Bildung immer, darauf zu schauen, dass sie eben alle Themen auch ausgewogen, objektiv und kontrovers behandeln.
Katrin Steiner-Hämmerle leitet die Public Management Lehrgänge an der FH Kärnten. Bei aller gebotenen Vorsicht weist sie auch auf die für den Politikunterricht besonders attraktiven Aspekte solcher Podiumsdiskussionen hin.
Für Kinder ist es natürlich am interessantesten, wenn jemand aus der Praxis erklärt, ja, wie Dinge funktionieren, und vor allem, wenn sie auch spüren, was ist der Antrieb dahinter. Bei Jugendlichen spielen dann schon wieder andere Motive ein wenig eine Rolle, aber so dieses einfach einmal kennenlernen, und vor allem auch, wenn man das Gefühl hat, die Politiker, Politikerinnen sind wirklich offen und hören zu. Ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste, weil junge Menschen sind genauso wie wir alle am meisten davon enttäuscht, wenn wir das Gefühl haben, wir werden nicht wahrgenommen, es wird uns nicht zugehört, man interessiere sich eigentlich nicht für uns und unsere Anliegen. Und wie gesagt, genau dieses Gefühl kann natürlich verstärkt werden in so einem persönlichen Kontakt oder auch aufgehoben werden.
Funktionieren Schuldiskussionen? Werten Sie die politische Bildung auf? Schülerinnen und Schüler verbinden Unterrichtsinhalte mit realen Erfahrungen, was den Lerneffekt verstärkt. Doch welche Player müssen eigentlich eingebunden werden, damit die Einladung von PolitikerInnen an Schulen ein konstruktives Ergebnis bringt? Katrin Steiner-Hämmerle.
Was man auf jeden Fall machen sollte, also die Schulleitung muss es genehmigen. Man sollte auch die Schulgremien informieren und auch die Eltern informieren. Nicht, dass es zu Missverständnissen kommt und dann kommt vielleicht der erste Gast und die wissen nicht, dass ja noch weitere geplant werden. Und dann haben wir schon öfters auch in den Medien dann gesehen, dass das skandalisiert wird, wenn Parteipolitiker an Schulen auftreten. Aber ich bin dafür. Schulen sind keine politikfreien Zonen.
Zusammengefasst: Schulen sollten bewusst als Orte gestaltet werden, an denen Politik präsent ist. Das findet auch Marion Breitschopf. Sie ist Leiterin der Internetplattform meineabgeordneten.at. Für sie sind Einladungen zu Vorstellungsveranstaltungen an Schulen wichtige Instrumente, um politische Bildung zu fördern. Sie empfiehlt, über den Tellerrand zu schauen und nicht nur PolitikerInnen einzuladen, sondern
alles, was wirklich mit politischer Bildung zu tun hat, können die Pädagoginnen und Pädagogen machen, aber eben keine Wahlwerbung, ja, sondern Podiumsdiskussionen, verschiedene Leute einladen, PolitikwissenschaftlerInnen einladen, von mir aus auch JournalistInnen, InnenpolitikjournalistInnen einladen, Leute aus NGOs einladen. Ja. Das geht alles. Was nicht geht, ist parteipolitische Werbung.
Prinzipiell ist parteipolitische Werbung an Schulen untersagt. Unter welchen Umständen PolitikerInnen Schulen besuchen dürfen, wird im BMBWF-Rundschreiben Nummer 17 von 2024 detailliert erklärt. Diese Neuverlautbarung verlinken wir euch anlässlich der Nationalratswahlen 2024 in unseren Shownotes. Aber zurück zu Marion Breitschopf. Sie leitet ja die Plattform meineabgeordneten.at. Das ist eine Online-Datenbank, in der alle Infos über Abgeordnete und andere SpitzenpolitikerInnen abgefragt werden können. Funktionen in Vereinen und Firmen, Nebeneinkünfte, Lebensläufe und Kontaktinformationen. Diese Datenbank ist für LehrerInnen, die sich auf eine Podiumsdiskussion mit PolitikerInnen vorbereiten wollen, eine wahre Fundgrube. Einzige Voraussetzung ist ein funktionierender Internetanschluss.
Man muss nicht immer mit Internet arbeiten, wenn man politische Bildung lehrt in Österreich, aber wenn Sie mit Internet arbeiten, dann können Sie zum Beispiel sich anschauen, die Lebensläufe der Personen und Schülerinnen und Schüler vielleicht eine Bewertung, also jetzt, was analysiert es mal den Werdegang der Person? Ja? Ist der oder die, steht der für ein Thema? Steht der für eine Interessenslage, die ihr auch habt? Vertritt der eure Meinung? Vertritt die eure Meinung? Findet ihr Anknüpfungspunkte mit der Person?
Um diese Infos zu sammeln, steht Marion Breitschopf mit sehr vielen PolitikerInnen im regen Austausch. Sie ist also die ideale Person, um uns folgende Frage zu beantworten. Warum entscheiden sich Menschen für den Beruf PolitikerIn?
Also ein wichtiger Faktor für Menschen, die in die Politik gehen, ist der Gestaltungswille. Wenn du nicht gestalten willst, aktiv die Zukunft, die Gesellschaft, dann geh nicht in die Politik.
Okay, was könnte so ein Gestaltungswille sein? Vielleicht wohne ich an einer stark befahrenen Einkaufsstraße und bin davon überzeugt, dass die Lebensqualität der BewohnerInnen durch eine begrünte Fußgängerzone steigen würde. Das könnte jemanden motivieren, sich auf lokaler Ebene zu engagieren. Schnell merkt man, dass es gar nicht so einfach ist, etwas zu verändern und dass es einen ganz schön langen Atem braucht, wenn man etwas weiterbringen möchte. Das weiß auch Marion Breitschopf.
Aber was man schon haben muss als Politikerin, wenn man sich überlegt, in dieses Metier einzusteigen, ist, man muss schon selbstsicher sein und man muss seine Meinung gut vertreten können und man muss schon einen gewissen Führungsanspruch haben. Jetzt nicht einen Machtanspruch, du machst jetzt sofort, was ich will, so kann man auch mit seinen Teams nicht umgehen. Ja? Also über das brauchen wir jetzt gar nicht diskutieren, das ist von übervorgestern. Sondern einfach einen Führungsanspruch. Das ist die Idee, dafür kämpfen wir jetzt, ja, wenn es geht, auf Augenhöhe, manchmal nicht, werden wir noch dazu kommen, hoffe ich. Aber ich kämpfe jetzt, die Idee ist mir wichtig und ich kämpfe dafür und ich versuche wirklich alles zu geben und ich versuche, dass ich mein Team reinbringe und dass ich meine Ideen präsentiere. Also dieser Wille muss einfach da sein, sonst ist man auch falsch in der Politik.
Der Wille zur Macht bedeutet also, dass man hartnäckig für seine Überzeugungen eintritt und Verantwortung übernimmt. Die Sachen in die Hand nehmen. Das motivierte auch Eva Lichtenberger. Ursprünglich war sie Lehrerin an einer Mittelschule für Geschichte, Deutsch und bildnerische Erziehung. Später wurde sie Politikerin bei den Grünen in Tirol und Mitglied des Europäischen Parlaments. Bei vielen PolitikerInnen habe die Leidenschaft für ein Thema ihre politische Karriere entfacht.
Ich habe meine politische Tätigkeit eigentlich in einer Bürgerinitiative und in der Studentenvertretung begonnen, wo ich auch keiner Fraktion angehört habe. Ne? Das hat natürlich von vornherein, wenn du etwas durchsetzen willst, auch zur Folge, dass du dich nicht an eine Partei allein binden darfst. Und dass du sozusagen mit allen im Gespräch bleiben musst, soweit das möglich ist. Es gibt natürlich Gesprächspartner, die wollen nicht mit dir reden. War bene. Ist so. Ja. Aber dass diese Grundhaltung in erster Linie auch zu vermitteln ist. Auch wenn wir unterschiedliche Ideen für ein bestimmtes Thema haben, können wir uns zusammensetzen. Nicht mit dem Ziel, dass wir einander die Welt erklären, sondern mit dem Ziel, dass wir Überschneidungen in unseren Ideen vielleicht finden.
Geschickt zu verhandeln, also so, dass die Ergebnisse für verschiedene Parteien zufriedenstellend sind. Das ist ein Handwerk, das man erlernen muss. Wie? Naja, indem man Netzwerke aufbaut und Erfahrungen sammelt. Es ist also kein Wunder, dass PolitikerInnen, wenn sie einmal etabliert sind, immer wieder gebeten werden, eine Funktion zu übernehmen. So entsteht Berufspolitik. Das ist einerseits gut, weil durch die Erfahrung auch Expertise entsteht. Katrin Steiner-Hämmerle sieht aber auch negative Auswirkungen. Felix Stadler von den Wiener Grünen hat dieses Problem nicht. Er ist Politiker und Lehrer gleichzeitig. Wie geht es ihm damit?
Also ich finde es super für mich und ich liebe die Situation, dass ich quasi Politiker bin und immer noch in der Klasse stehe und mitbekomme, wie es in den Klassen läuft, wie es im Lehrerinnenzimmer läuft, wie da die Stimmung ist, wie einfach das Gefühl ist. Das bereichert, glaube ich, meine Arbeit als Politiker extrem. Aber wie auch schon gesagt, ich glaube, es ist gegenseitig sehr bereichernd und das ist cool. Ich bekomme daher auch wenig die Vorwürfe von quasi reiner Berufspolitiker, weil das halt quasi relativ easy entkräftet ist.
Felix Stader erzählt, dass es im Klassenzimmer manchmal Diskussionen gibt, dort aber mehr Fragen und Interesse vorhanden sind als Kritik. In seiner politischen Funktion ist er zum Beispiel auf Social Media aktiv. Sein Instagram-Account deshalb öffentlich und das finden seine SchülerInnen lustig. Gleichzeitig bringt er als Politiker seine Erfahrungen aus dem Schulbetrieb in die Debatten im Plenum ein.
Ich nutze es für mich selber sehr viel als Politiker, dass ich auch in der Klasse stehe. Also gerade wenn so auch über medial kolportierte Reformen und Veränderungen gesprochen wird, auf Landesebene, auch also auf Bundesebene, und dann wird das ja meistens von Politikerinnen, jetzt muss ich selber einen Vorteil bedienen, aber ein bisschen beschönigend oder auch immer sehr toll alles dargestellt. Und dann nutze ich es halt, dass ich quasi die Realität aus dem Lehrerinnenzimmer oder aus dem Klassenzimmer kenne, wo man dann oft mit sehr im Detail wieder mit sehr bürokratischen oder anderen Problemen konfrontiert ist und dann merkt, okay, so toll funktioniert das jetzt eigentlich gar nicht, weil die Umsetzung zum Beispiel schlecht durchdacht war.
Als Lehrer erlebt Felix Stadler aus erster Hand, welche Probleme durch bildungspolitische Entscheidungen entstehen und kann dieses Wissen in seiner politischen Arbeit einbringen. Umgekehrt nutzt er in seinem Mathematikunterricht reale Beispiele aus der politischen Berichterstattung.
Ich suche dann auch über Wochen oder Monate so quasi die meiner Meinung nach schlechtesten Statistiken aus manchen nicht so ganz seriösen Zeitungen raus, wo die Balken nicht nach Größe geordnet sind oder wo der 70% Balken, weiß nicht, 3,5-mal so groß ist wie der 35% Balken und so weiter. Und dann schauen wir die uns einfach an im Mathematikunterricht im Sinne des Statistik- oder auch des Prozentrechnungsunterrichts. Und fragt die Kids, was stimmt denn da nicht, was ist denn da passiert? Und die meisten kommen dann sofort drauf. Und ich finde, das ist ein Skill, der in einer Demokratie unbedingt notwendig ist, dass ich mich nicht manipulieren lassen kann von falschen Statistiken, von falschen Zahlen und von irgendwelchen, zum Beispiel auch Umfragen, die einfach auch offensichtlich falsch sind. Und ich glaube, so kann man super auch in Mathematik politische Bildung machen.
Hört sich doch nach der idealen Kombination für Felix Stadler an. Schulrealität wird in die Politik gebracht und politische Bildung findet auch im Mathematikunterricht statt. Aber wie gut lassen sich die Interessen als Lehrer und Politiker wirklich miteinander vereinbaren? Besteht dabei nicht die Gefahr gewollter oder ungewollter Parteienwerbung oder Beeinflussung? Katrin Steiner-Hämmerle.
Ich finde es immer eigenartig, dass man sich so erwartet, eben Politiker sollen unpolitisch sein und irgendwie nur nach der besten Lösung suchen. Das versprechen nur die Populisten, weil beste Lösungen gibt es nicht. Das ist immer ein Ringen um Kompromisse und eine Auseinandersetzung zwischen Interessen. Und das so können ja die Kinder üben und sollen sie auch lernen. Also die Objektivität besteht darin, dass man eben dieses Für und Wider und dieses Dialektische im Unterricht zulässt und auch niemanden niedermacht wegen einer Meinung. Meine Lieblingsvorstellung, muss ich sagen, von politischer Bildung wäre sowieso, ein Unterrichtsfach zu haben, schon verpflichtend, aber ohne Notenzwang. Da könnte man dann politische Bildung ganz anders gestalten, weil es ist ja immer ein bisschen die Gefahr beim Benoten, ja, benote ich jetzt die Meinung oder die Kraft der Argumente?
Die Forderung nach parteiloser und objektiver politischer Bildung ist für Katrin Steiner-Hämmerle eine allzu bequeme Haltung. Ihrer Ansicht nach blockiert man damit einen wichtigen Lernprozess.
Dieser Wunsch nach wir machen zwar politische Bildung, aber Parteipolitik oder verschiedene Meinungen oder auch Wahlverhalten spielt da keine Rolle. Das wird eigentlich den Ansprüchen einer pluralen Demokratie vollkommen zuwiderlaufen in meinen Augen. Aber natürlich, streiten sollte man lernen mit Respekt, Kompromisse schließen sollte man lernen und vor allem sollte man lernen, dass man trotzdem noch einer Gemeinschaft angehört, auch wenn die jetzt Entscheidungen fällt, die jetzt nicht unbedingt dem eigenen Interesse entsprechen. Und da ist schon die Schule auch ein guter Lernort.
Schule als Lernort, um vielleicht auch mit Vorurteilen gegenüber Parteienpolitik zu brechen? Gerade unter Jugendlichen heißt es oft, die streiten doch nur. Aber warum entsteht dieser Eindruck? Marion Breitschopf kennt den politischen Alltag in Österreich in- und auswendig. Lautstarke Auseinandersetzungen gehören tatsächlich zum täglichen Geschäft. Da darf man als Politikerin nicht zu zimperlich sein, meint sie. Das liegt auch an den juristischen Bedingungen des Politikbetriebs, wie Marion Breitschopf hier weiter ausführt.
Eine Plenarsitzung ist kein Ponyhof. Beleidigungen werden ja nicht geahndet, weil es gibt ja diese parlamentarische Immunität. Also wenn ich dich jetzt, wenn wir beide Abgeordnete wären und ich würde dich total beleidigen in meiner Rolle als Abgeordnete im Parlament, dann könntest du mich nicht verklagen, um es verkürzt zu sagen. Ja? Also dort herrscht auch eine andere Debattenkultur und ich halte relativ wenig davon, den jungen Leuten zu sagen, ja, das ist alles so schlimm dort. Nein, das funktioniert dort so. Und natürlich kann man darüber diskutieren, ob das jetzt schlau ist und irgendwelche Strafen einführen und. Also für Strafen bin ich zum Teil fast dafür inzwischen, ja. Aber es wurde immer scharf gesprochen im Nationalrat. Also das ist keine Erfindung jetzt neuester Zeit, sondern das hat es immer schon gegeben. Ja, also das ist eben der Ort des Diskurses und dieser Diskurs wird hart geführt. Ja, also wenn ich das nicht will, dann muss ich mir überlegen, ob ich überhaupt in die Politik gehen will.
PolitikerInnen brauchen also eine dicke Haut, meint Marion Breitschopf. Während sie die heißen Diskussionen im Nationalrat als solche annimmt, kritisiert sie mediale Berichterstattung. Denn man erfährt zu wenig über den Alltag des Politikbetriebes. Der schlechte Ruf von politischen Debatten sei der Medienlogik geschuldet.
Ich glaube, ein Problem im Moment ist in unserer Mediengesellschaft, in der wir jetzt leben, da wissen halt alle, was an Plenartagen im Parlament, im Nationalrat gesprochen wird, weil da gibt es dann irgendwie diese Take-outs, wo irgendwer wen anderen beschimpft oder wo irgendwer ausfällig wird oder wo es Zwischenrufe gibt und. Das ist aber halt nur ein kleiner Teil auch von einem Plenartag, ja? Sondern die ganzen konstruktiven Gespräche oder so kriegt man ja nicht so mit, sondern das Problem ist, man kriegt ja immer nur das Negative oder fast nur das Negative mit. Ja? Dass ganz, ganz viele Gesetze mit 100% aller Abgeordneten beschlossen wird, weiß man nicht. Ist kaum ein Thema. Und das ist aber wirklich oft so. Und man kriegt halt nur mit, wenn der eine den anderen beschimpft oder die eine der anderen ins Wort fällt und. Und ich glaube, das ist ein bisschen eine unfaire Darstellung der Politik.
Fassen wir zusammen. PolitikerInnen werden oft jene Menschen, die ihre Umgebung verbessern möchten, die einen Gestaltungswillen entwickeln. In ihrer politischen Laufbahn bauen sie dann Netzwerke auf und bleiben dem Politikbetrieb erhalten. Medial wird dieser Betrieb oft einseitig beleuchtet, wodurch ein negativer Eindruck entstehen kann. Zum Beispiel, dass PolitikerInnen nur streiten. Soziale Medien gießen mit ihren Algorithmen zusätzlich Öl ins Feuer und treiben negative Eskalationsspiralen an. Die Aufgabe der Schule ist es, den Kindern und Jugendlichen diese Logik zu erklären und ihnen Wissen in die Hand zu geben. Die erlernten Fähigkeiten helfen ihnen im späteren Leben, sich eine fundierte Meinung zu bilden. Stoßen Lehrkräfte in der Vermittlung von Know-how an ihre Grenzen, können externe ExpertInnen an Schulen geholt werden und weiterhelfen. Spannend ist, wie der politische Alltag und die Umgangsformen zwischen den Parteien funktioniert. Insider Marion Breitschopf ist der Meinung, dass ein rauer Ton in Österreich zur Diskussionskultur gehört. Diese Kultur findet man aber nicht in allen Regionen. Eva Lichtenberger von den Grünen arbeitete auch im Europäischen Parlament und dort sei die Diskussionskultur moderater.
Also ich habe das immer illustriert mit dem, dass zum Beispiel im Europäischen Parlament der Umgangston wesentlich gemäßigter ist. Warum? Ich habe Ihnen das erklärt. Erstens, es schimpft sich schwerer in einer Fremdsprache. Zweitens, man könnte den anderen ja doch irgendwann einmal für eine eigene Mehrheit noch einmal brauchen, weil eben die Parteiengrenzen nicht so rigide sind wie auf nationaler Ebene. Und drittens, weil die Redezeit sehr kurz ist. Und wenn du nur 1-2 Minuten zum Reden hast, dann wirst du nicht deine Zeit dafür verschwenden, jemandem anderen zu erklären, dass er depp ist. Sondern du wirst dich darauf konzentrieren, deine Botschaft rüberzubringen. Und das hat mich auch dazu geführt, so bestimmte Dinge auch für den Unterricht in dieser Art und Weise zu sehen, also die Schüler in Verhandlungssituationen zu bringen, dass sie zwar ihre eigene Meinung haben und haben können, das ist natürlich völlig legitim, dass sie auch bei einer Partei sein können, aber dass es ein gemeinsames Ganzes gibt.
Gerade dieses angesprochene gemeinsame große Ganze scheint gegenwärtig zu erodieren. Katrin Steiner-Hämmerle vermittelt uns im Folgenden, warum das so ist.
Wir werden in Zukunft immer mehr und immer kleinere Parteien haben. Damit werden Mehrheiten immer schwieriger. Wir sehen auf der anderen Seite auch eine leichte Polarisierung in der Bevölkerung, aber vor allem eine größere Distanz zu den politischen Eliten. Und dadurch sinkt auch die Bereitwilligkeit, Regeln einzuhalten. Ja, das muss man auch ganz klar sehen. Und je mehr ich mich identifizieren kann, durch den Prozess einerseits, das war früher eher der Fall, oder durch das Ergebnis oder auch durch die Möglichkeit, mich einzubringen, dass ich eben diese Regeln dann anerkenne und eben auch bereitwilliger einhalte, das ist, glaube ich, auch sehr wichtig.
Schülerinnen und Schüler müssen auf diese Veränderungen im politischen System vorbereitet werden. Dafür ist ein prinzipielles Verständnis der Institutionen essentiell. Wie schafft man es, Jugendliche für diese Themen zu begeistern? Eva Lichtenberger hat die besten Erfahrungen mit Simulationsspielen gemacht.
Naja, ich habe versucht, Staatsbürgerkunde in erster Linie über ein Simulationsspiel zu machen. Damals noch ganz naiv und ohne Vorbilder, das gab es damals noch nicht in diesem Ausmaß. Ich habe ihnen also sozusagen angeboten, okay, in eurem Wohnviertel, was möchtet ihr hier verändern? Daraufhin habe ich aus den Veränderungswünschen Gruppen gebildet und habe gesagt, so, ihr seid jetzt eine Partei. Ihr wollt das Gleiche, ihr seid jetzt eine Partei. Setzt euch zusammen, diskutiert das noch einmal aus und wählt einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende. Das ist dann geschehen und dann mussten sie einen Wahlkampf machen, also sie mussten Wahlreden halten und dann wurde gewählt in der Klasse. Und ich habe es immer versucht, auf diese Art und Weise zu bringen, also weniger auf der, sagen wir jetzt einmal, inhaltlichen oder sonstigen Praxis, sondern über die Mitwirkung sozusagen zu versuchen, zu vermitteln.
Geht es nach Katrin Steiner-Hämmerle, kann politische Praxis schon in der Volksschule vermittelt werden? Zum Beispiel, wenn Schulklassen das Gemeindeamt besuchen.
Was wirklich immer ganz toll ist, ist, und das steht auch im Lehrplan, mit Volksschulen ins Rathaus zu gehen, dort den Bürgermeister, die Bürgermeisterin zu treffen und einfach auch einmal mit ihr zu reden, was macht denn die da eigentlich den ganzen Tag, wie schaut's da aus und was bekomme ich eigentlich von der Gemeinde? Und da gibt's ganz viel Material von Comics für Kinder eben, was bietet die Gemeinde? Und wie gesagt, es steht eigentlich im Lehrplan drinnen, die Institutionen der Gemeinde auch kennenzulernen. Und gerade für Kinder ist es schon ein tolles Erlebnis, da mal Platz zu nehmen auf dem Stuhl. Und ja, der Rest liegt dann ein bisschen in der Hand des Stadtchefs oder der Chefin, mit welchem Gefühl diese Kinder dann wieder das Rathaus verlassen.
Auch Marion Breitschopf ist davon überzeugt, dass Besuche vor Ort ein Gamechanger sind.
Deswegen halte ich so Ausflüge ins Parlament nach Brüssel, wenn immer das möglich ist, halte ich für extrem wichtig, weil das sehen die nämlich auch, dass Politik mehr ist als wie die Plenartage, die sie vielleicht irgendwie über Medien mitbekommen, sondern dass da dahinter wirklich ganz viel Arbeit ist, eben Teams stehen, die Themen vorbereiten, ja. Und das sieht man halt eher, wenn man in diesen Gebäuden ist, weil der Plenarsaal beispielsweise im Parlament oder auch der Bundesratssaal, das sind halt zwei große Säle, aber das Gebäude ist riesig und das hat ja auch einen Grund, weil dort Menschen auch arbeiten, weil dort auch Ausschüsse passieren und. Also dieser ganze demokratische Prozess, der natürlich, wenn man jetzt Massenmedien verfolgt oder so, jetzt nicht so vorkommt, weil das ist ja eher fad. Ja, und schwierig zu erklären manchmal, ja, der wird dort sichtbarer gemacht. Deswegen halte ich das für eine extrem gute Idee.
Ich glaube, was Jugendliche und Kinder erinnern, wenn du sie Jahre später fragst oder wenn sie dich anreden auf das, was sie gehört haben von dir später einmal. Das sind sozusagen kleine Geschichten, Anekdoten, die illustrieren, wie die Funktionsweise von Demokratie oder von europäischer Politik ist. Und das hat mir schon gezeigt, wie wichtig dieses Element auch ist. Deswegen Besuche in der Schule ganz wichtig, auch Besuche von Schulen im Parlament oder im Europäischen Parlament ganz wichtig, im Landtag auch, weil sozusagen der direkte Eindruck das Ganze heraushebt aus dem üblichen Lehrstoff. Ja? Und das bringt mehr Erinnerung.
Eva Lichtenberger bringt es hier noch einmal auf den Punkt. Wenn ich bei Kindern und Jugendlichen in Erinnerung bleiben möchte, dann braucht es gute Geschichten und Erzählungen und eindrückliche Momente vor Ort bzw. von Angesicht zu Angesicht. Engagierte LehrerInnen wie Eva Lichtenberger oder Felix Stadler ist es immer ein Anliegen, bei SchülerInnen Interesse zu entfachen. Für Felix Stadler ist es eine Frage der Perspektive und Themensetzung.
Die Themen, die viele Schülerinnen und Schüler interessieren, die diskutieren, die ernst nehmen und da Interesse wecken, einfach für politische Diskussionen, für politische Debatten, für politische Argumente. Und dann auch zu sagen, das kann man auch als Beruf machen. Man kann sich engagieren und man muss ja nicht zu einer Partei gehen. Ich kann mich ja hundertfach engagieren in der Politik oder in der politischen Sphäre, ohne zu einer Partei zu gehen, sondern ein Anliegen zu vertreten und für dieses Anliegen einzustehen. Und ich glaube, dass die Schule schon die Aufgabe hat, das zu zeigen, wo kann ich das machen, wie kann ich das machen, wie kann ich da Argumente vortragen, wie kann ich debattieren, wie kann ich meine eigene Meinung festigen.
Aus ihrer Erfahrung weiß die Politologin Katrin Steiner-Hämmerle, dass politisches Interesse meist in der Kindheit beginnt. Je früher man erlebt, dass eigenes Engagement etwas verändert, desto eher wird man überzeugte Wählerin oder geht sogar in die Politik. Ihre Devise: weniger Theorie und mehr persönliche Erfahrungen.
Kinder sind sehr, sehr sensibel, wenn man sie manipulieren möchte, und sie verzeihen auch nicht, wenn man sie quasi, wenn man ihnen etwas vortäuscht oder etwas verspricht, was man dann nicht hält. Jetzt lieben sie Rollenspiele. Keine Frage, also eben mal Bürgermeister sein, auf dem Sessel sitzen, Schulparlament zu machen. Und das ist in der Volksschule, finde ich, das auch sehr, sehr geeignet, weil dort die Kinder auch sehr viel noch an die Gruppe denken und sozial und eben auch Frustration zu lernen, Aushandlungsprozesse zu lernen, weil was ja bei diesen praktischen Erfahrungen wirklich passiert ist, dass man auch einmal dann kennenlernt, wie schwer es ist, wirklich Entscheidungen zu treffen, wenn man Beratungsprozesse vorab schaltet. Und sie sollten auch lernen, dass man sich nicht immer durchsetzt, sondern der beste Kompromiss jener ist, wo alle ein wenig nachgeben. Aber es sollte in meinen Augen nicht reine Simulation sein und auch nicht nur kleine Erwachsene spielen. Kinder und Jugendliche haben schon auch noch besondere Formen, sie zu integrieren. Da denke ich, bevor man da ein großes Parlament jetzt auf die Beine stellt, wo dann eh nur Rituale nachvollzogen und auch kennengelernt werden, das ist schon ein Vorteil, ist es oft viel besser, zu einem Thema einen Workshop abzuhalten, aber dann wirklich auch mit dem Plan, diese Ergebnisse auch in Umsetzung zu bringen. Nicht alle, es soll jetzt kein unbegrenzter Wunschzettel werden, aber sich wirklich zu überlegen, welchen Entscheidungsspielraum möchte ich diesen Jugendlichen oder Kindern geben, was ist sozusagen der Rahmen, um was geht's, und dann auch wirklich sie ermächtigen, ja, das umzusetzen.
Statt in Form von Simulationsparlamenten Politik zu spielen, ist es sinnvoller, den Schülerinnen und Schülern ihren Handlungsspielraum innerhalb der Schuldemokratie bewusst zu machen. Übrigens, dafür sind Klassenräte wichtig. Über sie sprechen wir in der Folge Nummer 17. Früh übt sich politische Bildung in der Volksschule. Ihr findet die Folge in unseren Shownotes oder auch im Podcast-Archiv von Richtig und Falsch. In dieser Sendung haben wir uns gefragt, wie kann man den Beruf PolitikerIn für die politische Bildung nutzen? Schuldiskussionen zwischen PolitikerInnen zu veranstalten ist eine Möglichkeit. Allerdings müssen sie intensiv vor- und nachbearbeitet werden und von einer kritischen Moderation begleitet werden. Man kann aber auch PolitikwissenschaftlerInnen oder JournalistInnen einladen, die über ihre Erfahrungen sprechen. Und man kann Schülerinnen und Schüler den Beruf PolitikerIn erlebbar machen. Nicht nur über Parlamentssimulationen, sondern indem man Themen findet, für die die Kinder und Jugendlichen brennen. Hier können Lehrerinnen und Lehrer in der politischen Bildung ansetzen und das Interesse für politische Auseinandersetzung fördern. Erleben Schülerinnen und Schüler zusätzlich, dass sie in ihrer Schule mitbestimmen dürfen, etwas verändern können, kann das ihr politisches Selbstverständnis noch im Erwachsenenleben prägen. Und in Zeiten eines Wahlkampfes helfen Diskussionsanalysen, sich selbst ein Bild über die Politiker und Politikerinnen zu machen. Katrin Steiner-Hämmerle, haben wir noch etwas vergessen?
Ganz ehrlich, die Kinder wollen das Gleiche wie Erwachsene. Sie wollen sauber haben, sie wollen Ruhe haben, sie wollen auch, dass sozusagen alles in Ordnung abläuft. Es ist dann einfach nur anders formuliert, aber die Identifikation mit der Schule, mit den Regeln und Dingen, die war natürlich um vieles höher, als wie wenn halt Lehrpersonen das vorlesen und sagen, jetzt, das ist jetzt die Regeln, die für euch gelten. Und das waren schon sehr, sehr schöne Erfahrungen und viele dieser damals Kinder habe ich später auch noch dann eben in diversen anderen Engagements gesehen. Also solche Erfahrungen bringen wirklich viel.
Das war's mit dieser Folge von Richtig und Falsch. Redaktion Johanna Hirzberger, Patricia Hlacik, Nina Schnieder und Karl Schönswetter. Auch die nächsten Folgen bauen auf Erlebnissen und Fragestellungen von Lehrerinnen und Lehrern auf. Erzählt mir von euren Erfahrungen und Befürchtungen, wenn es um politische Bildung in eurem Unterricht geht. Schreibt mir eure Anregungen und Feedback an podcast@politik-lernen.at. Wenn euch das Format gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Wer mehr mit politischer Bildung arbeiten möchte, findet weitere Angebote beim Zentrum Polis und der Arbeiterkammer Wien. Alle Infos dazu sind in den Shownotes. Mein Name ist Johanna Hirzberger. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid.